Ja, ich lese jetzt eine Übersetzung von Jürgen Ebach. Er ist Theologieprofessor in Bochum und ich habe viel beim Kirchentag mit ihm zusammengearbeitet. Und er ist ein sehr feiner Übersetzer, also in der Sprache von heute. Und es ist ein bisschen anders und ich werde das nachher auch, wenn es um die Bibelarbeit geht, manchmal hin und her springen. Es war einmal so gekommen, die ganze Erde hatte eine Rede und übereinstimmende Wörter. Es war aber so gekommen, als sie aufbrachen von Osten her, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, wir wollen Ziegel ziegeln und Brand brennen. Und es diente ihnen der Ziegel als Stein und das Erdpech diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm, eine Zitadelle, bauen und ihre Spitze himmelhoch und wir wollen uns so einen Namen machen, dass wir uns nicht zerstreuen über die ganze Erdfläche. Da stieg Adonai hinab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschen bauten. Und es sprach Adonai, siehe, ein Volk und eine gemeinsame Rede bei ihnen allen, und dies ist der Anfang des Tuns. Und nun, nicht wird ihnen unausführbar bleiben, was sie sich tun vorzunehmen. Wohlan, wir wollen hinabsteigen und dort ihre Rede durcheinander bringen, dass einer die Rede des anderen nicht versteht. Da streute sie Adonai von dort über die ganze Erdfläche und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Von daher nennt man ihren Namen Babel. Dort hat ja Adonai die Rede der ganzen Erde durcheinandergebracht. Und von dort hat Adonai sie zerstreut über die ganze Erdfläche. Sie merken, dass sich das ein bisschen unterscheidet von dem Luthertext. Meine Überschrift eigentlich heute Abend lautet Gottes Plan und Menschenwerk. Und ich will am Anfang erst mal sagen, wie ich mich freue, dass ich hier sein darf und gestern Abend mich ganz besonders gefreut habe, dass ich verschiedene Menschen, die ich 20, 30 Jahre nicht gesehen habe, auf einmal hier sitzen sehen habe. Und ich will wirklich eins, was mir am Herzen liegt, noch mal sagen, ich freue mich so sehr, dass ich Herrn Werner getroffen habe, denn seine Frau Helga, die hat mich sozusagen begeistert von der Bibel. Bei ihr bin ich in die Jungschar gegangen am Alten Tor. Und ich habe wunderbare Erinnerungen, wir haben uns vorhin schon ausgetauscht, wie schön das ist, wenn wir uns jetzt wieder gesehen haben. Das wollte ich vorweg sagen. Ja, ich weiß nicht, jetzt könnten wir das vielleicht mal, das Bild mal sehen lassen. Es ist leider in den Farben nicht so toll, aber Sie werden es erkennen. Wenn ich an die Geschichte vom Turmbau zu Babel denke, dann fällt mir sofort dieses wunderbare Bild ein, was hier von der Farbe her nicht so kräftig ist, aber es zeigt die ganze Geschichte eigentlich in so vielen Facetten und eigentlich in ganz bunter Farbe und man sieht, was der Maler Peter Brügel, der Ältere, 1562 sich dabei gedacht hat, als er dieses Bild gemalt hat. Und mich berührt ganz besonders, dass ich jetzt erst entdeckt habe, dass er nicht nur ein so fulminables Werk zu Beginn, von Beginn der Bibel, von Babel gemalt hat, sondern dass er auch ein Bild gemalt hat, was am Ende der Bibel faktisch sich darstellt. Nämlich, da kommt ja Babel auch nochmal vor. Aber da werde ich nachher drauf eingehen. Ich freue mich jetzt, dass ich einen Teil der Urgeschichte jetzt heute Abend mit Ihnen besprechen kann. Der babylonische Turm, himmelstürmend und doch schon zum Scheitern verurteilt, Hochtechnologie und Stolz und doch schon die ersten Anzeichen einer kläglichen Ruine. Das kann man hier schön sehen, wenn Sie darauf gucken. Der Mensch will hoch hinaus. Und einer will sich einen Namen machen. Zuerst wollten sich alle einen Namen machen, aber dann nur noch einer. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Dieser Kunstdruck aus dem Historischen Museum in Wien hat viele Menschen begeistert. Er ist durch ganz Europa gezogen, weil jeder sich daraus irgendwas mitgenommen hat. Das ist unsere Geschichte vom Bau einer Stadt mit einem Turm, die zum Schauplatz der göttlichen Sprachverwirrung wird. Es könnte eigentlich eine ganz gewöhnliche Geschichte sein, so wie die Gründung vieler Städte und Dörfer in der Vorzeit, auch bei uns hier in der Goldenen Aue. Die Menschen ließen sich nieder, wollten sesshaft werden, errichteten Hütten und Häuser, oft in einer fruchtbaren Ebene, bauten eine Kirche und einen Turm. So kann man die europäische Siedlungs- und Städtebaugeschichte im ganz Kurzen beschreiben. Wann und wer den neuen Ortschaften einen Namen gab, ist unterschiedlich. Aber alle hatten und haben einen Namen. Denn der Name ist ein Ordnungsprinzip in der Zivilisation, aber darüber hinaus auch ein Anspruch, ein Machtanspruch. Dankeschön, ich bin etwas heiser, Sie müssen entschuldigen. Also auch ein Machtanspruch. Denken Sie einfach mal an eine Stadt wie Heiligenstadt oder eine Stadt wie Königsberg oder Königerode oder Bischoferode. Da kann man sich ganz viel sofort vorstellen. Also immer mit einem Machtanspruch auch verknüpft. Wenn am Namen gerüttelt wird, entsteht Unruhe, denn er steht auch für Zusammengehörigkeit, für Identifikation. Wir sind eben die Nordhäuser oder die Nordhäuserinnen. Das bleibt so, im Moment wenigstens. Auch unsere Geschichte von Stadt- und Turmbau könnte so gewesen sein. Nur eben viel, viel eher und viel, viel mehr gibt es zu entdecken. Sie erzählt, wie Gottes Pläne mit den menschlichen Vorstellungen nicht in Einklang stehen, wie eben Menschenwerk und Gottes Plan nicht zusammenpassen. Diese Geschichte ist ein Mythos aus dem Orient, deshalb auch so bunt und kein historischer Bericht, aber durchaus passt vieles zusammen. Dennoch, die Ruinen des großen Turmes, der damals tatsächlich in Babylon gebaut wurde, die kann man heute noch sehen, wenn man da eine Reise hinmacht. Das Ziggurat Eliminaki. Aber auch hier bleibt sehr vieles im Ungewissen. Die Forscher haben ganz unterschiedliche Erkenntnisse dazu. Seit über 2000 Jahren beeinflusst der Weltmythos Babylon Kulturen auf der ganzen Welt. Es ist eine der bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament und hat in der Menschheitsgeschichte bis heute Theologen, Philosophen, Schriftsteller, Künstler, Bibelforscher und Wissenschaftler in ihren Bann gezogen. Der Maler Peter Bruegel, dessen Bild wir jetzt hier sehen, erzählt seine Geschichte auf dem Bild. Friedrich Dürrenmatt, der Schriftsteller und Theatermacher aus der Neuzeit, hat 5 Theaterstücke geschrieben, um dann am Ende seines Lebens festzustellen, dass keine Fassung der Geschichte wirklich gerecht wird. Es wird gesagt, er hat sie alle verbrannt. Es ist eine Geschichte voller Geheimnisse, die sich jeder schnellen Deutung entzieht. Und nochmal, Gottes Plan und Menschenwerk kommen da nicht zusammen. Es ist eine Geschichte vom Bauen und vom Scheitern. Und scheinbar geht sie für uns Menschen nicht so gut aus. Es geht um eine der biblischen Urgeschichten, um den Anfang von allem, das haben wir vorhin schon gehört, und wird in dem Buch Genesis verhandelt. Und ich springe jetzt noch mal ein bisschen zu gestern, weil Sie ja nicht alle gestern hier waren und meine Geschichte sich auch gar nicht, ohne das von gestern zu hören, vortragen lässt. Zu Beginn der Urgeschichte heißt es, dass Gott Himmel und Erde macht. So ist auch der Himmel Gottes Schöpfungswerk. Dann erteilt er den Menschen den Auftrag, die Erde zu bewohnen und zu bebauen. Nun wird der Weg der Menschen geschildert, von der Gemeinschaft mit Gott im Paradies, nach dem Sündenfall in die Ferne in ein fremdes Land, zu Mord und Totschlag und letztlich bis zur Sintflut. Es ist auch der Weg der Menschen in die Gottesferne. Sie zerstreuen sich in einzelne Volksstämme, der Gott ihres Ursprungs droht in Vergessenheit zu geraten. Doch gibt Gott den Menschen trotz großer Enttäuschung wieder eine neue Chance. Nach der Sintflut schließt er einen Bund mit ihnen, das haben wir gestern gehört. Ein solches Unglück soll nicht wieder über die Menschen hereinbrechen. Im Gegenzug dazu erwartet er Respekt und die Erfüllung seines Auftrages und regt euch auf Erden, dass euer viel darauf werden. Also auf Erden ist sein Plan. Mit einem Bund spannt Gott den Bogen zwischen sich und den Menschen. Er will damit sie, aber auch sich selbst in die Pflicht nehmen. Seine Erwartungen an uns sind wohl nicht allzu hoch. Und doch, vorige Woche, als ich mit meinem Mann von Leipzig zurückkam, habe ich wieder einen Regenbogen gesehen. Gott steht zu seinen Versprechen. Doch wo bleibt der Mensch? Denken wir beim Staunen über einen Regenbogen noch an Gottes Zusage? Ist Gott überhaupt noch relevant in unserem Leben? Friedrich Nietzsche, der Philosoph, sagt es so: Ein zwischen zwei Ufern gespanntes Seil ist der Mensch. Schwach, vergänglich, grausam brutal und doch gepriesen und voller Würde. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ohne Gott sind wir aufgeschmissen. Seine Güte ist unsere Lebensversicherung. Nun also alles nochmal auf Anfang. Das war wohl die Hoffnung Gottes. Die Menschen sind lernfähig. Sie müssen unterscheiden zwischen dem richtigen und dem falschen Tun, zwischen dem richtigen und dem falschen Weg, Verantwortung übernehmen für ihr Handeln. Das wird ihre bleibende, ja, das wissen wir, sehr anstrengende Aufgabe sein. Das weiß auch Gott. Das zeigt unsere Erzählung vom großen Bauprojekt. Der Stadt noch ohne Namen und dem Turmbau und dem Gott des Alten Testamentes, der mir mitunter seltsam, manchmal auch fremd vorkommt. Die Geschichte sperrt sich gegen schnelles Verstehen. Doch nun zu unserem Text. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Oder aber, wie ich dann von Ebach vorgelesen habe, es war einmal so gekommen, die ganze Erde hatte eine Rede. Da ist man gleich zu Beginn des Textes verwirrt, denn vorher, im unmittelbar vorausgehenden Kapitel, was wir gestern gehört haben bei Mose 10, wird bereits von vielen Völkern mit unterschiedlichen Sprachen berichtet, als Nachfahren von Noah und seinen drei Söhnen. Da legt sich die Überlegung nahe, ob es überhaupt so eine Ursprache, wie wir manchmal denken, gegeben hat. Oder ob bei dem Volk in der Arche nur eine Sprache gesprochen wurde. Es war einmal so gekommen, deutet deutlich darauf hin. Etwas später fällt dann auf, dass es in dieser Geschichte gar keine Dialoge gibt. Zum Beispiel zwischen Gott und den Menschen wird nicht gesprochen. Und unter den Menschen wird auch nicht richtig gesprochen. Liegt es an der einsilbigen Sprache? Doch jetzt schauen wir erstmal in das Land China. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Das Land China, das ist das mittlere Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Irak. Es ist das Land, in das die Juden nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier unter ihrem König Nebukadnezar II. Im Jahr 587 vor Christus verschleppt worden waren. Die Babylonier waren damals das mächtigste Volk im Orient. Babylon war ihre Hauptstadt, die Metropole der Welt. Sie galt als sündhafter Gegenentwurf zu Jerusalem. Nun wird von einer Menschheit erzählt, die ein einziges Volk ist und eine gemeinsame Sprache spricht. Sie sind ein Wandervolk, von Osten her aufgebrochen. Sie haben gerade eine Rettungsgeschichte hinter sich. Es muss eine lange Wanderung gewesen sein. Immer wieder haben sie ihre Zelte aufgeschlagen. Doch dann erreichen sie eine große Ebene. Die lädt zum Sesshaftwerden ein. Hier wollen sie bleiben. Der Ort ist der richtige. und sie wollen beieinander bleiben. Das gibt Sicherheit. Von der großen Katastrophe der Flut wird immer noch erzählt. Aber hier, in dieser Ebene, kann ein Neuanfang beginnen. Sie sind begeistert. Sie wollen eine Stadt bauen. Das ist für sie das Neue. Das Volk von Jägern und Sammlern will sesshaft werden. Was für ein Kulturwandel. Sie machen eine Stadtplanung und starten einen Aufruf. Und sie sprachen ein Mensch zu seinem Mitmenschen wohl an. Wir wollen Lehmziegeln ziegeln und im Brand brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdpech diente ihnen als Mörtel. Also keine Zelte mehr, sondern Häuser. In Häusern zu wohnen gibt mehr Sicherheit. Der Mensch fühlt sich von äußeren Bedrohungen nicht mehr so ausgeliefert. Mit großem Eifer macht sich das junge Volk ans Werk. Wie die Alten dazu stehen, ist in unserer Geschichte nicht aufgeschrieben. Ob sie von Anfang an Zweifel hatten oder gar Widerspruch, das wissen wir nicht, aber man kann vermuten, dass sie auch nicht anders waren als hier heute unsere ältere Generation. Auch ich bin dem Fortschritt mitunter auch skeptisch gegenüber. Aber vitaler Optimismus und Begeisterung machen sich trotzdem breit. Es soll ein großes Bauprojekt werden, ein Zeichen der Wehrhaftigkeit und Selbstsicherheit. Eine Stadt mit einem großen Turm und seine Spitze sollte himmelhoch sein. Es soll ein verbindendes Bauprojekt werden. Gemeinsam planen, gemeinsam bauen, gemeinsam wohnen. Und ein Turm soll gebaut werden, Himmel hoch als Ausdruck der Besonderheit. Heute gibt es ja so ein Wort, da sagt man Alleinstellungsmerkmal. War das ein naives Großseinwollen, etwas zu viel Selbstbewusstsein oder aber Schutz gegen fremde Eindringlinge oder vielmehr die Angst vor einem neuen großen Hochwasser? Da lässt sich vieles hineinlesen. Sie wollen sich einen Namen machen, lesen wir etwas später. Also so wie, wir sind die aus der neuen Stadt mit dem besonders hohen Turm. Sie haben sich auf der langen Wanderschaft danach gesehnt, einen Platz zu finden, wo sie Heimat haben und der sicher und schön ist. Und der Ort sollte auch einen Namen haben, so wie andere Städte auch. Am Beginn der Erzählung gibt es noch keinen Namen. Den wollen sie ihm erst später noch geben. Ich glaube, sie waren stolz, es so weit gebracht zu haben, aus eigener Kraft, so wie wir Menschen eben sind. Wir wollen hoch hinaus und darüber vergessen wir Gott. Die Erzählung schreibt den Babyloniern die Erfindung des Mauerns mit gebrannten Ziegeln zu. Und tatsächlich hat man in Formen gestrichene Tonziegeln auch in jener Gegend gefunden. Das ist ein Baumaterial, das sie verwenden in Mesopotamien, eine ganz neue Technologie. Es sind Lehmziegeln, die gebrannt werden, um dann mit Erdpech als Mörtel verbaut zu werden. Es ist der Fortschritt, der neue Möglichkeiten des Bauens erschafft. Aber an einer anderen Stelle in der hebräischen Bibel weist dieser Fortschritt und diese Möglichkeit schon auf die Fronarbeit Israels in Ägypten hin. Ein erster Zusammenhang zwischen Fortschritt und Gewalt wird hier sichtbar. Als alles beisammen ist, Pläne, Material und Handwerkszeug, legen sie los. Wohlan, nun lasst uns loslegen. Das sollte ihr Arbeitsrhythmus sein. Es war ihr Slogan. Kein Dialog, keine richtige Kommunikation, sondern klare Ansage beim Bau. Kein überflüssiges oder missverständliches Wort. Ziegeln werden geziegelt und im Brand wird gebrannt. So ist es nun mal. Wie der Bau vonstatten geht, ob sie einen Bauleiter haben oder Anführer, ob es Vorarbeiter gab, all das ist in der Geschichte nicht beschrieben. Und doch gibt es einen Hinweis, und den können wir auch hier entdecken. Ein Befehlshaber ist zwar nicht benannt, aber auf unserem Bild von Peter Brügel gibt es diesen Hinweis. Da scheint ein König mit Geleitzug und Untergebenen den Turm zu besehen. Wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstört über die Erde. Das Einheitsprojekt des einen Volkes mit der einheitlichen Rede an dem einen Ort. Mehr Abschottung geht eigentlich nicht. Im Kapitel 10 ist von einem Nachfahren Noahs die Rede, und das haben wir gestern Abend schon so ein bisschen gehört, der ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn war. Nimrod ist sein Name, der Enkelsohn von Sem, dem mittleren Sohn von Noah. Das war dem, von dem wir gestern gehört haben, dass er von seinem Vater verstoßen wurde. Nimrod ist uns bekannt als Städtebauer und als herrschsüchtiger Machthaber durch die jüdische Überlieferung. Nun will er ein Bauwerk errichten, dem keine neue Sintflut etwas anhaben kann. Er will die Menschen von der göttlichen Macht befreien. Da fallen sie ja gerne darauf rein. So kann Nimrod die Macht ergreifen und sich einen Namen machen. Das scheint eine simple Alternative zu sein. Ich befehle und ihr gehorcht. Von der göttlichen Macht befreit, können die Menschen über Menschen herrschen. Nun kommt Gott ins Spiel. Gott sei Dank. Lange genug hat er zugesehen. Die Menschen verfolgen ihre ehrgeizigen Pläne, ihre eigenen ehrgeizigen Pläne. Sie haben das Reden mit Gott verlernt, weil ihre Sprache verkümmert ist. Weil ihre Begeisterung über ihr eigenes Können, über den Baufortschritt ihres Projektes sie völlig ausfüllt. Ihr Plan richtet sich eigentlich nicht gegen Gott, denn seine Realisierung geschieht ja im Angesicht Gottes. Doch das Bauen nimmt sie völlig in Anspruch. Gott will das nicht glauben. Irgendwann reißt ihm wirklich die Geduld und er geht auf Inspektionsreise. Er steigt vom Himmel herab, um sich das ganze Treiben der Menschen anzusehen. Und das kann man sich ja nur humorvoll vorstellen. Er holt die große Himmelsleiter heraus und steigt Stufe für Stufe hinab. Doch Martin Luther sagt, das haben wir vorhin gehört, er fährt hinab und das hört sich schon ziemlich wütend an. Ist die Strafe schon besiegelt? Hinabsteigen dagegen eher wie mal sehen, was da noch zu retten ist. Gottes Güte stellen die Menschen erneut auf die Probe. Von unten sieht das Menschenwerk so großartig aus. Welche Pracht und welche Handwerkskunst sind da zu bestaunen? Und wie großartig wird es erst sein, wenn es fertig ist? Welche technologische Spitzenleistung? Natürlich ist diese humorvolle Darstellung von Gott auf der Himmelsleiter etwas verwirrend. Denn er muss nicht herabsteigen in all seiner Allmacht und Allwissenheit. Aber mich rührt diese Stelle ganz besonders an. Er kommt persönlich, um nach dem Rechten zu sehen, um zu überlegen, wie er den Menschen wieder auf den rechten Pfad zurückführen kann. Oder hat er doch die nächste Strafe schon im Gepäck, wie Luther es andeutet? Ich glaube es nicht. Wo sieht Gott die Gefahr und warum lässt er dieses Projekt scheitern? Soweit die Menschen eine Stadt planen, verstoßen sie ja keineswegs gegen Gottes Plan. Es ist der Turm, der die Provokation darstellt. Es ist die falsche Richtung, in die sie bauen. Das Projekt nimmt ihre ganze Kraft. Dabei gibt es noch so viele andere Aufgaben auf der Erde. Die Menschen sollen sich horizontal ausbreiten. Vielfalt ist Gottes Plan, nicht Gleichschaltung. Sie erfüllen den Teil ihres Vertrages mit Gott nicht. Sie wollen sesshaft bleiben. Dafür wollen sie ein Symbol finden, ein verbindendes Symbol, einen speziellen Ort, wo ihre Gemeinschaft zusammenkommt und immer wieder neu besiegelt wird. Das könnte auch ein Turm sein. Das verbindende Symbol. Und dann gibt es aber noch eine andere Gefahr. Der Turm, bis in den Himmel soll er gehen. Der Himmel der Menschen, habe ich gelesen, begann damals schon hier direkt über dem Kopf. Aber Gott fürchtet nicht um den Himmel. Doch ein solches Bauwerk kann auf der Erde einen neuen Kult entstehen lassen, der die Menschen Gott vergessen lässt, in all ihrer Begeisterung über sich selbst, und sie werden sich in der Stadt festsetzen und ihren Ruhm feiern. Der Bau in den Himmel ist für sie die falsche Richtung, und das Festsetzen an einem Ort ist gegen Gottes Plan. Da muss Gott ein Riegel vorschieben. Er will die Menschen nicht aufgeben und hält sich an sein Versprechen. Doch er sieht schon das Ende des Weges, wenn er nicht eingreift. Am Ende unserer Bibel ist das Ende von Babel in der Offenbarung in furchtbarer Weise beschrieben. Dass Babel am Anfang und am Ende der Bibel steht, das ist mir jetzt erst klar geworden, nachdem ich mich nochmal so intensiv befasst habe. Doch Gott greift ein. Siehe, es ist einerlei Sprache unter ihnen und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können, was sie sich vorgenommen haben. Gott verfügt einen Baustopp. Sowas kennen wir ja hier auch. Es entsteht Verwirrung unter den Bauleuten. Vielleicht gibt es Streit, sie verstehen sich nicht mehr, sie sprechen nicht dieselbe Sprache. Der eine sagt, gib mir mal die Schaufel rüber, der andere reicht den Hammer. Es geht nichts mehr. Sie müssen aufhören mit dem Bau, denn sie können sich nicht mehr verständigen. Gott rügt nicht. Er zeigt den Menschen jetzt ihre Grenzen, denn er kennt ihr Potenzial. Sie wollen ihrer Stadt und sich einen eigenen Namen machen, aber haben darüber den Namen Gottes vergessen. Sie fühlen sich längst wie kleine Götter. Sie haben das menschliche Maß verloren und steuern in die Maßlosigkeit. Die ungezügelte Machtentfaltung des Menschen gefällt Gott nicht. So wird aus der neuen Stadt mit dem Turm der Schauplatz der Sprachverwirrung. Sie wird fortan Babel heißen, Wirrsal oder Durcheinander. Der Gott des Alten Testaments setzt Grenzen mit vorbeugendem Tun. Wie klug. Und das gleich dreimal. Er verwirrt die Sprache, er lässt das Bauprojekt scheitern und er treibt die Gemeinschaft auseinander. Doch Gott will die Menschen nicht aufgeben und er will seinen Plan nicht aufgeben. Die Vielfalt von Menschen, Völkern und Sprachen auf der ganzen Erde. Aber er will die Nimrods scheitern lassen. Er macht das Scheitern lassen zum göttlichen Handeln. Denn sonst wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Mit Blick auf die Gegenwart scheint dieses Motiv von beklemmender Aktualität zu sein. Der technologische Fortschritt, damals Ziegel und Mörtel, führt die Menschen immer weiter weg von Gott. Hohe Türme zu bauen ist keiner Erwähnung mehr wert. In Gigastädten mit 30 Millionen Menschen zu leben oder über Sprachgrenzen hinaus sich mit technischen Hilfsmitteln zu verständigen, alles möglich heute. Die Menschen wollen Städte auf dem Mond bauen. Und wenn wir an die Möglichkeiten der Gentechnik und der Reproduktionsmedizin denken oder an die Kommunikationstechnologie, ist Gottes Befürchtung eingetreten. Ihnen wird nichts mehr unerreichbar sein. Wenn Gott nicht eingreift, werden sich die Menschen am Ende selbst vernichten. Ja, wir haben es inzwischen weit gebracht. Die Zerstörungen brauchen nicht mehr das göttliche Eingreifen, das können wir selbst besorgen. Aber was ist das Streben des Menschen heute? Wirklich sein wie Gott? Längst haben sie ihre eigenen Kulte entwickelt. Sie feiern nicht Gott, sondern sie feiern sich selbst. Freiheit ohne Selbstbeschränkung, ständig steigende Erwartungen, ungebremstes Fortschrittstreben, Maßlosigkeit und Gier werden belohnt. Giga und Mega sind in die Alterssprache eingewandert. Die Menschheit ist heute zersplittert in unzählige kleinere und größere Völker und Gemeinschaften. Wir haben es vorhin gehört, wie viele Sprachen es gibt, es ist unglaublich. Wir haben viel erreicht, aber die Nimrods, die sich nur selbst einen Namen machen wollen, treiben doch immer ihr übles Spiel auf der Erde. Und es wachsen leider ständig neue heran. Es werden Kriege geführt mit immer ausgefeilteren Waffen. Wir wollen uns möglichst zielgenau vernichten. Und die Gründe bleiben immer die gleichen. Herrschaft, Maßlosigkeit und Starrsinn. Doch Gott hat uns nicht aufgegeben und er wird uns nicht aufgeben. Sein Versprechen gilt. Sein Versprechen gilt. Und wie sieht es bei uns aus? Die Kriegsrolle von Qumran, manche von Ihnen haben sie vielleicht schon mal gesehen bei einem Besuch in Israel, lobt Jahrhunderte nach unserer Geschichte die Vermengung der Zungen und die Teilung der Völker als Gottes große Schöpfungstat. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Lautet die staunende Frage des 8. Psalms. Immanuel Kant, der große Aufklärer, der dieses Jahr ein Jubiläum feiert, sein 300-jähriges Jubiläum feiert, hat die Antwort so formuliert. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir, das ist die Bestimmung des Menschen. Die EKD-Synode, der ich viele Jahre angehörte, hat das für die Jetztzeit auf ihrer Tagung im Jahr 2002 so beschrieben. Er, der Mensch, ist in seinen Stärken und Schwächen, im Gelingen und Scheitern, im Widerspruch und Gehorsam, im Gericht über seine Werke und im Freispruch über seine Person durch Gottes heilige Liebe mit einer Würde ausgezeichnet, die nicht und niemand nehmen kann, auch nicht er selbst. Die Menschenwürde ist uns geschenkt und nach Gottes Willen soll sie überall auf der Erde Bestand haben, in aller Vielfalt und bei allem Tun. Dankeschön.